Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Der Strom kommt aus der Steckdose, aber die Frage ist, wie kommt er rein in die Steckdose? Das ist heute unser Thema. Darüber spreche ich mit Heiko Ensing, Geschäftsführer der Firma Frielmann Elektrotechnik aus Nordhorn. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Chefsachen. Ja, Heiko, schön, dass du da bist. Strom, Klimawandel, Energiewende, das sind so die Themen, die uns im Grunde seit Monaten beschäftigen. Und auch gerade jetzt ist es wieder ein großes Thema im Zuge der Berliner Koalitionsverhandlungen. Man darf ja sehr gespannt sein, was dabei rauskommt. Und euer Unternehmen spielt eine zentrale Rolle in allen Energiefragen und natürlich auch in der Kernfrage, wie wird die Energieversorgung klimaneutraler werden? Du bist Geschäftsführer der Firma Frielmann. Vielleicht sagst du noch mal so ein bisschen. Frielmann ist ja noch nicht so ein ganz altes Unternehmen.
Ja, hallo Rolf. Schön, dass ich da sein darf. Frielmann ist seit 1976 quasi gegründet worden von Helmut Frielmann. Damals in der Garage. Und in der Garage wurden die ersten Schaltschränke gebaut und die dann zu Kunden ausgeliefert.
Der Helmut Frielmann war so Elektroingenieur und hat Schaltanlagen entworfen und dann auch selbst gebaut in der Garage, wie du gerade sagst.
Ja, richtig. Helmut Frielmann ist alter AEG-Ingenieur, Elektroingenieur und hat dann erst mit der Planung der Anlagen begonnen und die Kunden wollten dann irgendwann mal aus der Planung dann auch Realität werden lassen und da sind die ersten Anlagen quasi in der Garage gebaut worden.
Mhm. Aber das ging dann schnell mit der Garage nicht mehr gut, das war viel zu klein.
Das wurde zu klein. Eine Station war danach dann der Rainer Hof, unweit der Zentrale von den Grafschafter Nachrichten. Ja. Da habe ich dann in 99 auch meine Lehre zum Elektroinstallateur damals noch gemacht.
Ja, guck an.
Bin quasi ein alter Frielmann-Azubi.
Ja, du bist dann aber nicht bei Frielmann geblieben. Frielmann ist immer größer geworden, aber da mussten sie eine Zeit lang auf dich verzichten.
Ja, das ist richtig. Wo ich meine Lehre gemacht habe, waren wir ungefähr 20 Mitarbeiter, wo wir im Rainer Hof waren. Danach habe ich ein Elektrotechnikstudium in Emden gemacht. Ich habe Automatisierungstechnik studiert. Und bis 2006 war ich dann noch hier in der Grafschaft bei einem Maschinenbauer unterwegs. Und ab 2006, da war Frielmann dann schon umgezogen in die Otto-Hahn-Straße seinerzeit mit ungefähr 40 Mitarbeitern.
Ja, das war das damals neue Gewerbegebiet im Süden der Stadt. Und da hatte Frielmann ein eigenes Unternehmensgebäude dann gebaut. Und das wurde auch dann schnell zu klein.
Genau, das wurde zu klein. Und dann wurde 2010, 2011 die Wildkamp-Halle, ehemals Wildkamp, auf der anderen Straßenseite gekauft.
Wie kann ein Unternehmen so schnell so wachsen, wenn wir jetzt mal auf dem Status von damals stehen bleiben? Da war ja noch nicht von Energiewende die Rede und so weiter. Aber da war auch schon ein Boom an elektrischen Anlagen, die ihr baut. Wie kommt das? Brauchte man vorher sowas nicht oder wart ihr besser als andere? Oder? Natürlich.
Also natürlich, nein Quatsch. es ist so, dass wir natürlich seit 2006, und da fing es so langsam an mit dem ganzen Thema Biogas. Das gab eine Biogas, ich sag mal, einen Biogasboom, wo hier auch in der Gegend natürlich sehr viele Regenerativanlagen gebaut wurden. Photovoltaik war auch da im Kommen, aber das waren so die Hochzeiten der Biogasanlagen, die jetzt auch natürlich irgendwo so nach 25 Jahren aus dem EEG rauslaufen.
Das müssen wir eben alles erklären. Also eine Biogasanlage erzeugt aus biologischen, also Futtermittelresten oder sonst was Biogas und das Biogas wird dann verstromt, wird in einem, ja quasi ein Motor, der einen Generator antreibt, wird der Strom ausgemacht. Und dieser Strom muss irgendwie ins Netz. Genau. Und da ist eure Aufgabe.
Und das musst du mal eben erklären. Wir als Frielmann sind oder verstehen uns als, ich sag mal, Dienstleister der Elektrotechnik. Wir bilden das Bindeglied zwischen dem Netz und dem Einspeiser oder dem Netz und dem Verbraucher, dem der Strom benötigt. Also wir sind ebenso für Industriekunden da, als auch für Regenerativ-Einspeiseprojekte, die viel Strom brauchen oder auch einspeisen wollen.
Bleiben wir nochmal eben bei diesem Beispiel Biogasanlage. Also da ist jetzt ein mit Biogas betriebener Motor, muss ich mir ja wahrscheinlich vorstellen wie ein riesen Dieselmotor. Der treibt einen Generator an und der Generator erzeugt Strom. Und was passiert dann damit, was macht ihr dann? Genau.
Also dieser Generator, der ist meistens im normalen 400-Volt-Bereich unterwegs, sodass man von zu Hause kennt, den Drehstrom, wenn man hat, nur die Leistungen sind etwas höher. Wir haben dann ein Bindeglied dazwischen. Wir transformieren die Spannung hoch, meistens auf Mittelspannung, wenn wir hier in Nordhorn sind. Im Netzbereich der NVB sind das 10.000 Volt. Wir generieren das quasi, transformieren das Ganze hoch um dann das ganze Netz einzuspeisen oder das Ganze ins Netz einzuspeisen.
Das sind dann diese in so Betonhäusern eingebauten Transformatoren, die also, wenn ich es mal laienhaft sage, den niedergespannten Strom hoch verwandeln in so einen 10.000 Volt Strom oder vielleicht sogar bei anderen Dingen noch höher.
Genau, die Spannung ist dann höher, um sagen wir mal, Übertragungsverluste auch gering zu halten, um das Ganze auch vernünftig effizient dann ins Netz einzuspeisen und einen Transport dieser ganzen Energie auch erst möglich zu machen.
Also kann man sagen, dass ihr mit dieser mit dem Aufkommen der Biogasanlagen auch expandieren konntet?
Ja, man kann sagen, das ganze Thema regenerative Einspeisung, regenerative hat uns als Frielmann sehr gut getan. Mhm. Wir sind, ich sag mal, da, wo ich damals ab 2006 zu Frielmann gekommen sind, waren wir 40 Mitarbeiter. Jetzt sind wir am Standort diesen Monat 180 Mitarbeiter.
Standort ist ein gutes Stichwort. Ihr seid ja mal wieder umgezogen.
Ja, auch die Otto-Hahn-Straße wurde irgendwann zu klein und wir haben in 2016, 2017 die ersten Planungen begonnen und konnten dann im Mai 2020 nach Klaus Heide in die Heinrich-Focke-Straße direkt an der Lingner Straße da.
Ja, ziehen. Das sieht man, wenn man an der Bundesstraße also Richtung Lingen fährt. Da ist ein großes, modernes Industriegebäude, sage ich mal, entstanden mit Büro- und Serviceräumen, aber auch mit Werkhalle. Und ich weiß nicht, ob es schon wieder zu klein ist, aber ihr habt ein riesen Freifeld, wo also Dutzende von diesen Betonhäusern stehen, ja, die wahrscheinlich noch leer sind und die darauf warten, dass ihr da was reinbaut, oder?
Das ist richtig. Das, was wir da stehen haben, ist soweit alles in Projekten verwandelt. Wir haben es in Deutschland immer mit Projektgeschäft zu tun, dass jedes Projekt ist anders und jedes Projekt muss anders geplant werden. Und du hast vollkommen recht. Es wird schon wieder ziemlich eng. Wir haben schon wieder Bürocontainer aufstellen dürfen, weil unsere Kollegen und Kolleginnen, die Frielmänner und Frielfrauen, die uns unterstützen, um das durchzubringen, was die Energiewende uns dann abverlangt, im positiven Sinne planen wir jetzt die Erweiterung unseres Geländes um ein Logistikzentrum und mit Bürogebäuden davor und die Fläche, die Außenfläche, da es doch sehr beengt ist, ist nochmal wieder um 2,5 Hektar erweitert worden, sodass wir jetzt derzeit irgendwo eine Fläche von 5,5 Hektar haben, die wir in Kürze bebauen.
Mhm. Du sagtest gerade schon Frielmänner und Frielfrauen. Der Helmut Frielmann, den wir eingangs erwähnt haben, der ist heute nicht mehr im Unternehmen aktiv. Sein Sohn Robert ist eingestiegen und dem gehört das Unternehmen heute.
Ja, genau. Helmut Frielmann ist 2022 verstorben. Und Robert Frielmann führt das Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter in der zweiten Generation.
Und du bist aber gleichberechtigter Gesellschafter? Nein, Gesellschafter bist du nicht, aber Geschäftsführer bist du.
Ich bin angestellter Geschäftsführer.
Seit wann?
Seit 2017 bin ich angestellter Geschäftsführer. Mhm. Und vorher, ich sag mal seit 2006, nach meiner Lehre in 1999, seit 2006 wieder im Unternehmen, zunächst für das ganze Thema Automatisierungstechnik zuständig und dann danach das Trafostationsgeschäft mit Robert, durch Robert unterstützt und das dann über ein Prokuristendasein bis hin zum Geschäftsführer jetzt mit Robert und mit allen Kolleginnen und Kollegen weiter nach vorne getrieben.
Ja, Geschäftsbereich Trafo, hast du gerade schon gesagt, ihr habt noch weitere Geschäftsbereiche inzwischen, nicht? Also man stellt sich so als Laie, der Strom kommt aus der Steckdose, aber ihr habt allerlei Komponenten in eurem Portfolio, damit er überhaupt reinkommt in die Steckdose, der Strom. Also das stellt man sich als Laien gar nicht so kompliziert vor, aber wenn ich sehe, wie viele Betonhäuser da bei euch auf dem Hof stehen und wenn man ein bisschen darauf achtet, wo man diesen Häusern überall begegnet, dann ist das ja so eine richtige Querschnittstechnologie, die ihr da baut.
Ja, richtig. Also mal ohne die Netzanbindung funktioniert hier in Deutschland im Netz erstmal nicht viel. Was ist in diesen grünen Kisten drin? Du sagtest gerade grüne Kiste.
Ja, vielleicht gibt es einen besseren Ausdruck dafür, aber ja, laienhaft sind das für mich grüne Kisten, die da stehen. Also aus Beton oder jedenfalls ziemlich hart. Dieses Gehäuse baut ihr gar nicht, ihr baut das, was drin ist.
Wir bauen das, was drin ist und füllen das mit Leben. Was sind die Hauptbestandteile? Das sind erstmal Schaltanlagen, Schaltschränke, Steuerungseinheiten, die halt erstmal grundsätzlich was mit Elektrotechnik, aber auch Automatisierungstechnik was zu tun haben, um die Energie zu verteilen, um sie zu steuern, um sie zu messen. Dann haben wir den einen Hauptteil ist der Transformator selber, der die Umspannung von 400 Volt auf 10.000 Volt oder 20.000 Volt oder wie mir auch 36 oder 30.000 Volt erledigt. Und eine Mittelspannungsschaltanlage, also eine Hochspannungsschaltanlage, die das Ganze dann anschließbar macht für den Energieversorger, für den Verteilnetzbetreiber.
Mhm. Dieser Transformator, den du erwähnt hast, das ist wahrscheinlich ein Bauteil, was ihr zukauft, vermute ich mal. Aber die Schaltanlagen, entwickelt ihr die, entwerft ihr die selber oder ist das...
Ja, also die im Bereich der Niederspannung bauen wir diese Schaltanlagen selber. Also wir sind von Hause aus Schaltanlagenbauer, bauen über 2000 Schaltschränke im Jahr, die wir A für unsere Projekte brauchen und B für die auch Kunden, die direkt die Schaltschränke kaufen. Also ein Elektroinstallationsunternehmen, der eine größere Liegenschaft baut, der kommt dann auch auf unsere Expertise zurück und kauft die fertigen Schaltschränke bei uns.
Also ein Gewerbeunternehmen, so wie auch die Grafschafter Nachrichten, die hier hinten eine große Druckmaschine stehen haben, die elektrisch betrieben wird, die brauchen auch so ein Trafo und so eine Schaltschrankeinrichtung, um die überhaupt mit Energie versorgen zu können, die Druckmaschine, ja?
Ja, die Grafschafter Nachrichten haben eine Kundennummer bei uns.
Das ist gut. Ja, Kundennummer. Also das Thema Strom ist ja nun spätestens seit der Diskussion um die Energiewende in aller Munde und bleibt es auch. Da wird aber ja in der öffentlichen Diskussion meistens über die ganz großen Transportnetze gesprochen. Die vier großen Netzbetreiber, die bauen für Milliarden neue Stromautobahnen durch Deutschland und wahrscheinlich in anderen europäischen Ländern sieht das ähnlich aus. Als Freileitung oder als Gleichstrom-Erdleitung. Hier in der Grafschaft werden ja auch gerade ein paar gebaut. Das ist nicht euer Geschäft. Ihr seid dafür dann wahrscheinlich eher, was aus den großen Strommengen dann wird, wenn die verteilt werden müssen. Oder wie seid ihr da angesiedelt in diesem großen Thema Stromnetze?
Ja, also wenn wir über das, was die großen Erdarbeiten, die jetzt gerade in der Grafschaft auch in Autobahnnähe da stattfinden, das sind Themen, die im Höchstspannungsnetz sich abspielen. Wo wir sind, ist quasi, das nennt man Mittelspannungsnetz. Das ist immer im 10.000, 20.000 Volt Bereich. Da tummeln wir uns. Das ist das Verteilnetz, wo auch zum Beispiel hier die Stadtwerke, die waren ja auch schon mal bei dir zu Besuch und die NVB sich hauptsächlich dann tummeln und da ja, muss eine Menge passieren im Zuge der Energiewende und im Zuge dessen, dass wir natürlich alles das, was teilweise auch an, du nanntest es gerade Querschnittstechnologie oder an zukünftigen Themen da ist, sei es Wärmepumpe, Photovoltaik, E-Laden von, also Schnellladen von Elektrofahrzeugen ist ein Riesenthema, was derzeit alles Trafostationen braucht, um Energieverteilung und Energieübertragung möglich zu machen.
Ja, also Trafostationen sind, habe ich ja jetzt gelernt, sind also zuständig, um die Spannung zu ändern, entweder aus dem Niedrigbereich rauf zu transformieren oder umgekehrt aus den großen Fernleitungsnetzen in die Verteilnetze runter zu transformieren.
Ja.
Wo über mehrere Stufen verteilt wird oder runter transformiert wird.
Ne? Richtig, genau.
Diese großen Fernleitungsnetze, die arbeiten ja mit, weiß ich nicht, 100.000 Volt, nee, doch 110 also, oder noch mehr zum Teil. Nicht? Und das, was die regionalen Versorger, wie hier NVB oder Stadtwerke in ihren Netzen haben, das ist, du sagtest 10.000 oder vielleicht 30.000 Volt und bei uns zu Hause kommen 240 Volt, Gott sei Dank nur aus der Steckdose. Also da sind ja wahrscheinlich dann mehrere Trafostationen dazwischen, um das da runter zu transformieren. Und da habt ihr ja dann wahrscheinlich nicht erst wegen der Energiewende, sondern überhaupt verschiedene Ansatzpunkte, um im Netz eure Dienstleistungen und eure Hardware unterzubringen.
Ja, natürlich. Ich sag mal, jeder, der Energie benötigt, egal ob Industrieunternehmen oder wie gerade schon gesagt, er braucht Energie, um irgendwas aufzuladen, irgendwas zu machen, sei es Zeitungen zu drucken oder er will was einspeisen, Photovoltaik, Biogas, was auch immer, spielt für die Transformatorenstation erstmal keine Rolle. Dafür werden wir benötigt und du hast es schon richtig erkannt. Derzeit sind natürlich sehr viele, ich sag mal, Dinge im Gange, die wir auf den Strom umstellen wollen.
Das Ganze du hast mal den Spruch geprägt, die Energiewende ist Strom.
Ja, die Energiewende ist Strom. Wir haben tatsächlich kaum andere Technologien, die wir derzeit quasi umsetzen. Wir haben natürlich ein riesen Wasserstoffprojekt hier auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, was sicherlich aber vom reinen zeitlichen Faktor her noch etwas braucht.
Ja, und auch das hängt ja irgendwo mit Strom zusammen. Ne?
Genau, auch da Elektrolyseure betreiben sich nicht mit Luft.
Nee, aber gut, ihr seid in dem Bereich Mittel- und Niederspannungsnetz aktiv. Lass uns mal ein paar praktische Beispiele durchdiskutieren. Also wenn ich zu Hause die Kaffeemaschine anschalte, der Strom, der da benötigt wird, Der wird über den örtlichen Versorger, wird der sozusagen geliefert und der durchläuft dann irgendwo ein paar Transformatoren, die dann möglicherweise von euch kommen.
Ja, richtig.
Und diese Transformatoren, ich glaube, bei NVB hat mal der Geschäftsführer gesagt, dass sie in den nächsten Jahren über 100 zusätzliche Transformatoren alleine im Nordhorner Stadtgebiet aufstellen müssen.
Ja.
Warum ist das so? Brauchen wir so viel mehr Strom oder sind die Anforderungen anders?
Aber grundsätzlich kann man sich, denke ich, die Frage stellen, was ist zukünftig zum Beispiel in Neubaugebieten, was wird da noch verlegt? Wird da noch Gas reingelegt? Da wird kein Gas mehr reingelegt. Das Einzige, was da reingelegt wird, ist Strom und Internet. Mhm. Und der Rest wird lokal in diesen Siedlungen quasi erledigt durch Wärmepumpen, durch Elektromobilität, die natürlich jetzt stark steigt. Das heißt, die Anforderungen an den Strom, an ein tragfähiges Stromsystem auch in so einer Siedlung wird immens größer. Ne? Dann haben wir Themen im Industriebereich. Das ist natürlich einmal der Strombedarf, den jeder hat, also eine Maschine zu betreiben. Andersrum haben wir die niedersächsische Bauordnung zum Beispiel, die vorschreibt, dass mindestens 50% der Dachfläche bei neuen Gebäuden mit Photovoltaik ausgestattet werden müssen. Mhm. Wir selber bei Frielmann im Neubau haben Wärmepumpen im Einsatz, die natürlich einen erhöhten elektrischen Energiebedarf haben. Und warm wollen wir es auch haben, wenn die Sonne nicht scheint. Das heißt, auch wir haben eine Trafostation in unserem eigenen Betrieb, um überhaupt unsere Bedarfe decken zu können. Mhm. Ne?
Also ich habe das gerade so verstanden, in einem Neubaugebiet wird nur noch Strom und Internet verlegt, hast du gesagt. Aber die Stromkabel müssen dann ein bisschen dicker sein, weil der einzelne Haushalt viel mehr Strom abnimmt.
Ja, korrekt. Die Anschlussleistungen der Wohnhäuser, auch vielleicht Mehrparteienhäuser, die werden größer. Das ist einmal im Wohnbereich der Fall. Und wir haben natürlich auch, ich sag mal, im Industriebereich durchaus steigende Anschlussleistungen, die versorgt werden müssen. Und das hat zur Folge, dass alles größer wird und ich auch mehr Stationen brauche, als ich vorher noch brauchte, um das ganze Thema Energiewende nach vorne zu bringen oder überhaupt umsetzen zu
können. Also das Thema Netzausbau ist eben nicht nur die Diskussion über diese riesigen Stromautobahnen, von denen wir eben schon mal gesprochen haben, sondern Netzausbau ist auch auf der örtlichen Ebene.
Das ist richtig. Mhm. Wir haben natürlich einmal das ganze Thema Nord-Süd-Gefälle sozusagen. Der Strom wird im Norden gemacht, im Süden wird er gebraucht. Das sind die großen Stromautobahnen für da, wo wir uns mal befinden. Das ist eher so das Bereich Ortsnetz, Verteilnetz in dem lokalen Bereich hier. Auch da haben wir immensen Nachholbedarf. Das hat der Bundesrechnungshof in 2023 mal schön in so einer Studie dargestellt. Kann man sich auch runterladen und sich angucken. Also wir sind, was das angeht, 7 Jahre eilen wir der Energiewende hinterher. Ne? Oder 6000.
7 Jahre eilen wir hinterher? Wie ist das gemeint? Das musst du eben erklären.
Also der Ausbau der Übertragungsnetze, ja, der liegt gegenüber unserem Ziel, was wir uns mal gesetzt haben, dass wir bis 2040 klimaneutral sein wollen in Deutschland, 2030, Entschuldigung, dass wir klimaneutral sein wollen, müssen wir einen Netzausbau machen. Und dieser tatsächliche Netzausbau und der geplante Netzausbau, der da ist, den wir uns quasi berechnen können, der liegt 7 Jahre zurück, beziehungsweise 6000 Kilometer Kabel. Differenz sind da zur Ursprungsplanung da.
Ja, nun diskutiert die Bundesnetzagentur ja immer gerne, dass also im Moment unwahrscheinlich viel in Bewegung ist, dass unheimlich viele Kilometer ausgebaut werden. Also wenn man da so Tabellen sich ansieht, dann staunt man ja, was da alles geplant ist. Lass uns mal vielleicht auf das Thema Elektromobilität kommen. Frielmann baut ja keine Ladesäulen, nicht? Das ist doch richtig.
Nein, wir brauchen keine Ladesäulen. Wir haben schon mal, dieses Produkt im Portfolio gehabt, haben uns aber dann wieder auf unsere Kernthemen konzentriert, die Energie dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Und derzeit ist gerade das Thema E-Mobilität ein stark getriebenes Thema, weil der Ausbau gerade der Schnellladesäulen und Schnellladepunkte in Deutschland, nicht zuletzt durch auch eine Bundesinitiative, das Thema,
Ja, da gibt es ja diesen Deutschlandplan.
Genau.
9000 Ladepunkte sollen entstehen bis 2030, glaube ich.
Genau.
Und dann gibt es noch diese LKW-Ladestationen-Initiative. Da sollen ja nochmal LKW-taugliche Ladepunkte gebaut werden mit Bundesunterstützung. Ja, und ich habe es jetzt so verstanden, jeder dieser Ladepunkte braucht also erstmal mindestens ein Trafo.
Ja, wir können mehrere Ladepunkte natürlich zusammenfassen. Das Thema Deutschlandnetz im Bereich der Pkw-Ladung sagt 9000 Ladepunkte an über 1000 Standorten, also 1000 Trafostationen, Transformatorenstationen brauche ich da auf jeden Fall schon mal. Das ist derzeit natürlich eine starke Nachfrage nach. Das Thema Lkw-Ladenetz oder elektrifizierte Transportwesen in Form von Lkws ist ein Thema, was derzeit auch kommt. Und da sind Dinge geplant, kann man sich schön vorstellen. So, jeder kennt die A31 mit unserem Rastplatz im Emsfechte Ost und West. Ja. Da soll auf jeder Seite irgendwo so um die 5 bis 6 Megawatt Ladeleistung entstehen. Also habe ich da, ich sag mal, auf einem kleinen Teilstück der Autobahn einen Strombedarf für Lkw-Ladeinfrastruktur, die dem mehrerer Industriegebiete gleicht.
Mhm. Irre. Also wenn man das jetzt so ein bisschen weiterdenkt, erstmal muss ich sozusagen ein Kabel haben, was dahin führt, um solche Energiemengen überhaupt transportieren zu können. Dann ist ja nicht damit getan, dass ihr da so ein Trafohäuschen hinstellt, sondern erstmal ein Häuschen ist es gar nicht. Das ist schon ein ziemlicher Bollo. Aber das muss ja auch, sagen wir, erstmal alles designt werden, erstmal geplant werden. Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann seid ihr nicht nur Hardwareproduzenten, sondern ihr seid auch in Planung, Beratung, Engineering tätig.
Das kommt meistens davor, bevor wir einen Schraubendreher in die Hand nehmen, nehmen wir einen Kugelschreiber und in dem Fall vielleicht auch ein iPad und ein Berechnungstool zur Hand, dass wir Industrienetze, aber auch das Thema Ladenetze und grundsätzliche elektrische Netze berechnen und dann auch natürlich Schutzthemen behandeln. Ne? Das darf ja nicht zum Totalausfall von Nordhorns Versorgung ankommen, wenn es da irgendwann mal einen Fehler gibt. Die Themen werden durch unsere Ingenieure betrachtet, es wird berechnet, es werden Konzepte erstellt, die dann nachher natürlich in technischen Kennzahlen, aber auch in kaufmännischen Kennzahlen, sprich Angeboten und Aufträgen dann hoffentlich münden. Aber da ist unser Produktportfolio an und für sich so, dass wir am liebsten den Kunden von A bis Z betreuen, weil dann können wir mit ihm zusammen die Lösung entwickeln, die er auch braucht. Und das ist das Thema, was wir haben. Wir sind hier, ich sag mal, was das Thema Energieversorgung oder Energiedienstleistung angeht, überhaupt nicht im Seriengeschäft, sondern wir sind im Projektgeschäft unterwegs.
Also
zur Vorstellung, man hat auch in Deutschland, ich sag mal, wir alle kennen die NVB, die Stadtwerke Schüttorf-Ems-Büren, weil sie auch Lokalversorger hier sind. Es gibt 870 NVBs in Deutschland und jedes Stadtwerk, jeder Versorger hat seine Eigenheiten, seine eigenen Netzeigenheiten und die müssen auch Berücksichtigung finden. Und das findet in unseren Büros statt, um das Ganze erstmal dahin zu bringen, dem Kunden überhaupt eine Lösung anbieten zu können.
Also das heißt, wenn ihr da jetzt auf eurem Betriebshof 25 grüne Trafohäuser stehen habt, heißt das nicht, dass da 25 gleiche grüne Trafos eingebaut und produziert werden?
Nein. Das Einzige, was gleich ist, ist die Farbe grün vielleicht.
Es gibt aber auch helle.
Es gibt auch helle, ganz klar. Das, was drin ist, ist...
Und ich glaube, ein paar blaue habe ich auch mal gesehen.
Genau. Das, was drin ist, ist tatsächlich jedes Mal unterschiedlich und muss jedes Mal von Neuem geplant und entwickelt werden.
Wie kommt das? Also man sollte sich doch vorstellen, da gibt's Normen und bei unserem deutschen Staat, wo alles irgendwie in DIN-Normen und Rechtsvorschriften gegossen ist, da müsste das doch auch so sein.
Korrekt. Wir sind auf jeden Fall in Deutschland so, dass es uns an Normen und Vorschriften nicht fehlt. Wir haben genügend elektrotechnische Vorschriften, die, ich sag mal, uns dazu anleiten, das ganze Thema sicher und versorgungssicher zu bauen. Und da müssen wir uns auch dran halten. Nichtsdestotrotz hat jeder Versorger technische Anschlussbedingungen, auf die auch eingegangen werden muss. Und das ist leider Gottes in Deutschland dann noch nicht derart synchronisiert oder gleichgeschaltet, als dass man da irgendwo in die Serie gehen kann. Das liegt einmal natürlich am Versorger, aber auch an den Kundenanforderungen. Ne? Jeder Kunde ist anders. Die Grafschafter Nachrichten benötigen was anderes als ein kunststoffproduzierendes Unternehmen oder irgendjemand anders. Ne?
Mhm. Nun hast du gerade gesagt, also viel Arbeit liegt bei euch davor, bevor überhaupt ein Schraubendreher in die Hand genommen wird. Also Produkt oder das Projekt wird erstmal sozusagen designt, entwickelt. Nur habe ich gerade gestern das Glück gehabt, dass ich Zeuge wurde, dass also ein modernes Elektroauto, was nicht alt war, was ziemlich neu war, mitten auf der Kreuzung stehen blieb und kein Pieps mehr sagte und keiner wusste, wie man das da wieder wegkriegt oder geschweige denn, wie man es wieder ans Laufen kriegt. Nun kann es ja theoretisch sein, dass auch bei so einer von euch konzipierten Anlage mal irgendwas nicht funktioniert und die Anlage bleibt stehen.
Ja, das sollte nicht sein.
Aber man befürchtet, dass es doch mal passiert.
Es kommt dennoch vor. Eine elektrotechnische Anlage oder grundsätzlich eine elektrische Anlage bedarf natürlich einer gewissen Pflege, Service und Wartung. Und da haben wir über 1000, ich sag mal, Wartungskunden, die wir deutschlandweit betreuen, um die Anlage, die ja, errichtet wurde, auch in diesem Stand zu erhalten und die Ausfallzeiten, wenn sie denn überhaupt dann stattfinden, zu minimieren. Das machen unsere Service- und Wartungsteams, die das Ganze dann normgerecht kontrollieren und auch Service daran machen, wenn dann was kaputt geht, das ganze Thema und natürlich auch reparieren. Und dazu kommt, dass das ein hoher Dokumentationsaufwand ist, denn die Anlagenbetreiber, denen die Anlage gehört, müssen von Gesetzes wegen auch nachweisen, dass sie dem nachgekommen sind. Und von daher betreuen wir die Anlage nicht nur bei der Planung, Errichtung, sondern auch im Nachgang, im After-Sales-Bereich, also im Kundendienst sind wir unterwegs und sind auch 24 Stunden erreichbar.
Und Menschen, die mit Schaltanlagen und Elektroanlagen umgehen, die müssen schon wissen, was sie da tun. Also ihr habt dafür ja eine eigene Bildungseinrichtung eingerichtet, ne?
Ja, das ist richtig. Wir sind, ich sag mal, im Zuge unseres Wachstums immer so ein bisschen mehr dahin gekommen. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die zwar Elektriker sind, also Elektrofachkräfte, die haben das gelernt. Wir sind von den 180 immer so 120 Elektriker derzeit. Die haben dennoch einen hohen Schulungsbedarf, um diese Sicherheit, die gerade im Thema der Erneuerbaren und im Thema der Hochspannung da ist, oben zu halten, sind wir 2010, 2011 angefangen, die Lehrgänge, die wir dafür brauchen und die Unterweisung selber zu machen. Da habe ich noch sehr viel quasi auch selber unterrichtet und Seminare gehalten. Das kam dann recht gut an und wir sind dann auch in Kooperation mit dem Bildungswerk der Grafschaft der Wirtschaft dahingegangen und haben dieses Lehrgangsangebot stetig erweitert und sind derzeit allein bei der Friedmann-Akademie irgendwo bei 1700 Besuchern pro Jahr, die wir schulen. Meistens in elektrotechnischen Bereichen, die eine elektrotechnische Ausbildung haben, geht von Schaltberechtigung über Netzberechnung, über Unterweisung von Elektrofachkräften bis hin zur Schulung der verantwortlichen Elektrofachkräfte, wo dann auch viel Themen und Beratung mit einhergeht, das ganze Thema Elektroorganisation rechtssicher aufzubauen, in Betrieben rechtssicher aufzubauen, Schulungsmatrixen zu erstellen, Gefährdungsbeurteilungen für elektrische Anlagen zu erstellen. Also das Ziel ist von Friedmann, das erklärte Ziel von Friedmann ist, einen Kunden 360 Grad zu betreuen, also rundherum um die elektrische Anlage Lösungen zu bieten und ihm seine Sorgen abzunehmen, damit er sich um sein Kerngeschäft kümmern kann.
Und wenn denn doch mal was nicht so funktioniert, dann gibt es sicher auch einen Kundendienst, der dann kommt und guckt, was kaputt ist.
Wenn es denn so ist, gibt es eine Nummer, die ist 24/7 erreichbar.
Okay.
Und dann geht da hoffentlich jemand ran. Nein, da geht jemand ran, der auch elektrotechnisch bewandert ist und der das Ganze beurteilen kann und auch die nötigen Maßnahmen dann einleitet.
Du hast eben schon gesagt, 1000 Kunden betreut ihr deutschlandweit. Wie ist denn überhaupt so die Range eurer Unternehmensaktivitäten? Exportiert ihr auch viel ins Ausland?
Also die 1000 Kunden, das sind Wartungskunden. Mhm. Wir haben weitaus mehr als 1000 Kunden, die die Anlagen auch so kriegen, weil ein Service kann auch jemand anders daran machen. Wir sind hauptsächlich in Deutschland unterwegs, auch teilen in den Niederlanden, also im Nachbarland unterwegs und unterstützen da auch natürlich den Netzausbau. Derzeit sind wir aber, haben wir unseren Hauptfokus tatsächlich mehr in Deutschland, da in den Niederlanden ein Netzengpassmanagement greift gerade und das Tempo des Netzausbaus da zwar deutlich vorangeht, aber für uns das in Deutschland derzeit genauso schön ist.
Naja, aber in den Niederlanden war ja der Netzausbau schon sehr viel früher, sehr viel weiter. Deswegen können Sie jetzt etwas bremsen.
Ja und nein. Ich denke schon, das Netz in den Niederlanden hat schon Kapazitätsgrenzen erreicht, was wir in Deutschland vielleicht noch nicht erreicht haben in Teilen.
Naja, es gibt ja jetzt immer so Schlagworte, Dunkelflaute und es hat sich ja spätestens seit den Biogasanlagen und den Photovoltaikanlagen im Netz ja grundsätzlich etwas verändert. Also früher war das ja so, der Strom, der floss sozusagen in eine Richtung, nicht? Vom Kraftwerk über die verschiedenen Verteilnetze bis zur Steckdose meiner Kaffeemaschine. Heute fließt der Strom in verschiedene Richtungen, nicht? Es wird dann eingespeist an vielen dezentralen Einspeisepunkten, also Photovoltaik. Und andere Dinge speisen ein und die speisen auch nicht immer dann ein, wenn Strom gebraucht wird, sondern dann, wenn gerade Strom produziert wird, weil die Sonne scheint oder der Wind weht. Also das muss ja eigentlich auch eure Anlagen zentral betreffen.
Natürlich betrifft die das zentral. Thema Stromproduktion oder grundsätzlich, wie steht Deutschland da? Das soll jetzt kein politisches Statement sein. Ich bin ein Techniker und ich möchte es auch rein technisch betrachten.
Also ganz aus der Politik kommen wir nicht raus.
Nein, tun wir nicht. Wir wollen das aber jetzt erstmal in Richtung Technik betrachten. Technisch betrachtet muss der Strom dann verbraucht werden, wenn er erzeugt wird. Eine kumulierte Betrachtungsweise von Strom, ich sag mal, zu politischen Zwecken macht das richtig sein. Zu technischen Zwecken ist das Blödsinn. Das heißt, was ist der derzeitige Stand in Deutschland? Wir haben grundlastfähige Kraftwerke, die abgeschaltet worden sind. Rein technisch betrachtet haben wir weniger installierte Leistung von Kern- und Kohlekraftwerken. Also wir kommen irgendwo von einem Niveau von 59 Gigawatt in 2015 und haben derzeit noch 35,8 oder knapp 36 Gigawatt Leistung. Das ist eine hohe Zahl, aber man kann...
Ja, die können Laien nicht so einordnen.
Nein. Wir haben viel abgeschaltet, was grundlastfähig ist. Grundlast ist das, was man immer braucht, was da sein muss. Und wenn ich die Grundlast nicht abdecken kann und Strom brauche, dann muss ich ihn importieren. Wir sind in 2023 zum Netto-Stromimporteur geworden. Das heißt, wir haben uns deutschlandmäßig auf jeden Fall nicht verbessert, was das angeht. Und wir machen halt den Strom durch die Photovoltaik und durch auch Wind. Dann, wenn er im Überfluss da ist und nicht gebraucht wird, dann exportieren wir diesen Strom und müssen ihn dann in dieser von dir angesprochenen Dunkelflaute, also wenn es nachts dann mal dunkel ist und der Wind nicht weht, haben wir halt, ich sag mal, sehr viele Kraftwerke, in dem Fall Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen, die nicht grundlastfähig sind und auch nicht dazu beitragen, die Netzstabilität da zu halten. Das heißt, der Strom muss wieder zurückkommen.
Mhm. Ja, nun hast du zwar gesagt, die Politik wollen wir raushalten, aber so ganz können wir es ja nicht, weil auch euer Geschäft ist ja von den Entscheidungen der Politik abhängig. Also die vorherige Regierung, die Noch-Regierung, die Ampelregierung hat ja versucht, die Energiewende voranzutreiben durch allerlei Maßnahmen, wie wirkungsvoll die nun waren. Darüber diskutiert man ja noch, aber sie haben es ja versucht. Und es besteht ja die große Befürchtung, dass die nächste Regierung da vielleicht nicht mehr ihren Schwerpunkt drauflegt.
Ich denke, ja.
Gerade kürzlich jetzt haben ja 49 Unternehmen gefordert, dass die neue Regierung das unbedingt fortsetzen muss.
Grundsätzlich bin ich dafür, dass eine Energiewende, ich sag mal, wenn sie überhaupt noch aufzuhalten ist, ich glaube nicht, dass sie aufzuhalten ist. Wir müssen in Richtung regenerativ gehen. Wir müssen auch da den Umwelt- und Klimaschutz nach vorne tragen, um da wirklich auch voranzukommen. Ich glaube, dass wir in Deutschland da schon sehr weit sind oder weiter als vielleicht manche andere. Nichtsdestotrotz, da kommt der Techniker in mir durch, muss das Ganze technisch auch tragbar sein und von Ideologie befreit sein, lass mich das mal so ausdrücken.
Ja, und bezahlbar sein.
Und die Themen, wenn ich die alle zusammenpacke, dann kommt dabei raus, dass wir vielleicht andere Zeitachsen brauchen, um das Ganze durchzusetzen. Mhm. Wir haben ja, ich sag mal, seitens des Green Deals von der EU jetzt aus Brüssel auch schon die ersten Töne gehört, zu sagen, so vielleicht ist doch der Fokus nur auf diesen Green Deal, vielleicht nicht gerade in Zeiten, die wir gerade erleben, der wirtschaftlichen Instabilität, aber als auch der geopolitischen Instabilität, nicht mehr der wahre Kern sozusagen. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen anders die Prioritäten setzen. In Deutschland hat man sich auf die Fahne geschrieben, wir sind besser als der Rest und wir machen es dann doch noch schneller, als Brüssel das will. Ich glaube persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, dass wir auch da ein bisschen mehr gesunden Realismus durchaus in dieser Debatte gebrauchen können. Was da mit einhergeht, dass wir natürlich das weiter vorantreiben, ist aber vielleicht nicht mit der Brechstange machen.
Mhm. Lass uns das mal zurückspiegeln auf euer Unternehmen. Also ich sage immer so, da stehen so viele Kästen auf dem Hof, aber das heißt ja nicht, dass ihr nichts zu tun habt. Ne?
Wir haben sehr viel zu tun. Mhm. Also wir haben in den, ich sag mal, letzten seit 2017, so 5 bis 7 Jahren, haben wir unsere Mitarbeiterzahl knapp verdreifacht und unseren, ich sag mal, das Umgesetzte, was wir da geschafft haben, knapp vervierfacht.
Mhm.
Mit der Konsequenz, dass wir in 2025 dastehen und sagen, wir haben derart hohe Anfragen, Fragewerte, dass wir unsere Produktion mehr als auslasten können und ja, immer auf der Suche nach Fachkräften sind. Und natürlich auch Platz, das überhaupt durchzuziehen. Die Nachfrage ist größer als das, was wir...
Also da spürt ihr noch keinen Nachfrageknick, weil jetzt eine Unsicherheit besteht, wie die Energiewende, wie energisch die Energiewende weiter vorangetrieben wird.
Sicherlich gibt es in den ein oder anderen Segmenten derzeit einen Umfrageknick beziehungsweise ein etwas gedämpfteres Auftragseingangsverhalten, wie soll ich das nennen. Man rechnet jetzt schon, ich sag mal, gerade im Bereich der Photovoltaik, Investitionen gegen Ertrag, gerade das Thema negative Strompreise an der Börse und ich kriege das dann nicht bezahlt beziehungsweise darf meine Anlage runterfahren, wo die eigentlich dann zur Höchstleistung im wahrsten Sinne des Wortes aufläuft. Das dämpft natürlich schon so ein bisschen die Überlegung, kriege ich das denn überhaupt irgendwann wieder, das Geld, was ich da investiere. In anderen Bereichen wie der Elektromobilität derzeit spüren wir ganz im Gegenteil, geht's durch die Decke. Ne? Also das ist derzeit in Gänze gesprochen eine sehr gute Situation für uns.
Ja, es gibt ja auch die neuen Marktanalysen, die sagen, die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, die ist zwar insgesamt noch nicht auf dem Niveau, wo die Autohersteller sie gerne hätten, aber sie zieht an. Und je mehr Elektrofahrzeuge ich habe, desto mehr Ladepunkte brauche ich ja.
Ja, ich denke, auch das ist natürlich politisch gewollt. Wir haben die CO2-Bepreisung, die mehr und mehr, ich sag mal, ihr Übriges tun wird.
Ja, die fängt ja erst an.
Ja.
Also jetzt schimpfen schon Menschen über die Tankstellenpreise, obwohl die jetzt gerade wieder sinken, die Spritpreise, weil auch Herr Trump da wieder seine Finger im Spiel hat mit der OPEC. Aber das wird ja in den nächsten Jahren noch mehr werden, dass auf jeden Liter Benzin und Diesel also eine CO2-Abgabe fällig wird.
Ne? Ja, sicherlich. Und das führt natürlich alles dazu, dass wir ins Machen kommen müssen. Das heißt, E-Mobilität geht nach vorne, wird auch forciert. Nichtsdestotrotz merken wir, dass hier und da in manchen Segmenten die Nachfrage immens und ungebrochen ist. Und da müssen wir halt auch hinterherkommen. Das heißt, Wachstum. Digitalisierung ist ein Thema bei uns, um Geschäftsprozesse wirklich zu digitalisieren und auch zu vereinfachen. Und da ja, sind wir stetig dabei, um uns zu verändern, ne, oder weiterzuentwickeln.
Also mal so konkret gesprochen, also ihr macht ja nicht nur Transformatorstationen für Windkraftanlagen, für Photovoltaik und für E-Ladepunkte, sondern auch in Anführungsstrichen ganz normal, wenn ich ein Fertigungsunternehmen bin, Maschinenbauer oder Kunststoff oder was auch immer, meine Fertigungsmaschinen in der Halle, die werden elektrisch betrieben und die brauchen also auch irgendwo eine Trafostation, um die mit Energie zu versorgen. Also da läuft es auch für euch.
Ja, das läuft.
Mhm.
Ja.
Und wenn ich jetzt der Inhaber eines solchen Unternehmens wäre und ich würde bei euch eine Trafostation bestellen, wann kriege ich die denn?
Jetzt kommt eine politische Aussage, kommt immer drauf an, was du haben willst.
Ja, das war mir klar.
Nein, aber wir sind natürlich irgendwo so im Bereich, wenn wir eine komplett, und das kommt halt auf den Vorklärungsstatus an, wie weit bist du da in den Planungen? Erstmal musst du wissen, was du selber haben willst. Mhm. Der Verteilnetzbetreiber muss wissen, was er da liefern muss und wie er das dann auch in sein Netz integriert. Wenn das alles geklärt ist und wir quasi die Schippe in die Erde hauen können, dann sind wir irgendwo so um die 30 Wochen, 25 bis 30 Wochen weiter.
Das ist ja schon ganz schön viel.
Im Marktvergleich sind wir da noch sehr schnell unterwegs.
Aha. Ja. Und das, was du gerade erwähnt hast, diese ganzen Vorarbeiten und so weiter, macht ihr die auch für den Kunden?
Der Kunde, der bei uns was bestellt oder ich sag mal ein Energieprojekt mit uns umsetzt, der kann sich darauf verlassen, dass wir die Themen mit dem Verteilnetzbetreiber klären. Natürlich muss er hier und da unter irgendwelchen Anträgen nochmal eine Unterschrift setzen. Aber den Rest, den machen wir und unsere Projektleitung ziehen das mit dem Kunden dann durch.
Mhm. Und wann gründet ihr eine eigene Beratungsgesellschaft?
Wir haben im Endeffekt schon eine eigene Beratungsgesellschaft. Unsere Kolleginnen beraten im Bereich der Energieprojekte, im Bereich der organisatorischen Themen, rechtliche Themen werden betrachtet. Die drei in unserer Akademie angestellten Dozenten, die machen neben dem, dass sie anderen Leuten erzählen, in Seminaren, was elektrotechnische Sicherheit bedeutet, auch das ganze Thema Beratung mit. Was inkludiert natürlich auch eine Projektentwicklung und einen Projektfortgang vernünftig zu begleiten und auch zu dokumentieren.
Mhm. Ja, und für die ganzen rechtlichen Vorgaben braucht ihr wahrscheinlich auch einen Hausjuristen?
Den haben wir nicht. Wir sind aber, was das angeht, doch sehr stark in der Normarbeit unterwegs, um die Vorschriften zu haben. Einmal technische Vorschriften, die wir einhalten müssen natürlich. Daneben sind aber mittlerweile natürlich vergütungstechnische Dinge, wie die von oben diktiert werden, ist mal aus Berlin, Hannover und wo sie da auch immer herkommen, weiß man dann manchmal nicht ganz genau, um das wirklich einzuhalten, ne? Weil auch da im Bereich der Einspeiser immer mal wieder andere Grenzen gelten, es gelten andere Abrechnungsmodi, es gelten andere EEGs, also andere Gesetze gelten da und in den unterschiedlichen Ständen, ne? Weil die wenigsten Projekte sind ja einfach mal auf die grüne Wiese gesetzt, sondern die wachsen halt.
Ja, nun beklagt ja die Industrie und die Wirtschaft insgesamt die überbordende Bürokratie. Trifft die euch auch sehr stark?
Ja.
Und ist das eine deutsche überbordende Bürokratie oder spielt die EU da hinein oder wo sind die Probleme da?
Sowohl als auch. Ich sag mal, wir sind derzeit natürlich dabei, unseren Anbau und eine Erweiterung zu planen.
Eures Betriebsgebäudes.
Des Betriebsgebäudes. Ja, also wir sind quasi
schon wieder die nächste Erweiterung.
Wir haben einen Bauantrag oder sind in der Bauantragsphase. Und ich hoffe, dass die Bauantragsphase, ich hoffe, die richtigen Personen hören zu, die wir möglichst galant, unbürokratisch und schnell vollziehen. Und das ist meine Hoffnung, das da zu machen. Aber man merkt schon natürlich, dass Vorschriften einzuhalten sind und diese Vorschriften auch, ich sag mal, Gutachten bedingen und es muss nochmal geprüft werden und es wird durchaus sehr viel Mühe darin gesteckt, um das alles wirklich bis ins Kleinste dann auch zu prüfen und auch sicher zu sein, dass man da dem auch allen gerecht wird. Das ist einmal das Thema, ich sag mal, was wir lokal derzeit bei unseren Projekten merken. Wir merken aber die Bürokratie genauso wie jedes andere Unternehmen auch. Dieses Reporting, ESG-Reporting, sagt ja was, ne? Was dann aus Brüssel kommt. Ich muss nachweisen, dass meine Prozesse als das vernünftig sind. Das sagt man ja, sind nur die Großen, die das machen müssen. Also
ja, ihr seid noch nicht verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu machen.
Nein, wir sind nicht verpflichtet,
Aber eure Kunden müssen den alle machen.
Richtig. Die großen Kunden müssen den machen und dreimal das erraten, wer den jetzt dann doch machen muss. Ja. Und das sind wir dann. Da sind wir derzeit in der Planung auch da durch geeignetes Nachstellen mit geeignetem Personal dann überhaupt das vernünftig auf die Beine zu stellen. Denn da sind Dinge, die von einem verlangt werden, die gehören nicht zum Tagesgeschäft, lass mich das mal so ausdrücken. Mhm.
Ja. Also müsst ihr nachweisen, dass ihr klimaneutral erzeugtes Kupfer verwendet.
So ungefähr, ja. Wir müssen aber tatsächlich nachweisen, wo das Kupfer quasi herkommt. Wir sind da in dieser Kette, in diesem Prozess gerade, ich sag mal, am Anfang, um da auf ein vernünftiges Reporting auf die Beine zu stellen. Das sind Themen. Dann haben wir natürlich das ganze Thema Berichterstattung im Punkto von Statistiken und solche Geschichten. Man fühlt sich dann teilweise doch schon so, man muss die Zahlen nochmal aufbereiten, die eigentlich schon lange haben. Ne? Mhm. Das merken wir halt schon und das belastet. Und ich glaube auch, dass wenn man das optimieren würde und da wirklich rigoros was wegstreichen würde, dann könnte man auch wirklich einen Mehrwert für die Unternehmen bieten. Zumal man auch natürlich immer das Personal finden muss, was das macht und B natürlich auch, was das gerne macht. Ne?
Dann kommen wir doch nochmal zurück zu dem Elektroingenieur Heiko Ensink, der mal als auszubildender Elektriker angefangen hat und jetzt nicht mehr nur Elektroingenieur ist, sondern Geschäftsführer. Entwirfst du noch selber Projektskizzen für Schaltanlagen?
Ich würde es gerne, ja. Mhm. Nein, also Elektroingenieur bin ich und das bleibe ich auch. Ich bin aber genauso gut auch Elektroinstallateur, denn ich weiß, dass meine Lehre mir teilweise in weiten Teilen meines Studiums mehr gebracht hat als das Studium selbst. Ja, derzeit ist das Hauptaugenmerk natürlich in der Führung der Geschäfte. Im Bereich der Ausbildung und Handwerk hat das Thema Ausbildung. Wir haben bei Fielmann derzeit 17 Auszubildende in den verschiedenen Ausbildungsberufen, die wir da haben. Und da haben wir auch einen eigenen Ausbilder, der sich da auch hauptamtlich mit drum kümmert, das Ganze nach vorne zu treiben, das Niveau nach oben zu bringen, um den Nachwuchs zu sichern. Denn wir haben irgendwo so um die 25% derjenigen, die bei Frielmann arbeiten, haben auch ihre Lehre da gemacht. Also ich bin bei weitem kein Einzelfall. Und der Geschäftsführer Heiko Ensink, der kümmert sich um die Geschäfte derzeit und ist auch da ein bisschen Mädchen für alles hier und da. Aber ich bin nicht mehr in der Aktivplanung der einzelnen Projekte unterwegs.
Aber Mitarbeiterbindung ist bei euch also schon ein Thema.
Ja, natürlich. Also Mitarbeiterbindung ist ein Thema, Mitarbeiterausbildung ist ein Thema. Das ist wir sind ein Handwerksunternehmen, wir sind ein Handwerksbetrieb und das ist für mich immens wichtig, das Thema Ausbildung und Handwerk nach vorne zu schieben. Und deswegen bin ich seit 6 Jahren Obermeister der Elektroinnung in der Grafschaft Bentheim und seit April 2023 als Nachfolge von Gerd Hinrichs als Kreishandwerksmeister angetreten, um gerade auch das Thema Handwerk in der Grafschaft nach vorne zu treiben, um da dem Ganzen, ich sag mal, nochmal wieder Nachhalt und auch ein bisschen Unterstützung beziehungsweise ein Gesicht zu geben. Und ich glaube, dass wir, zumindest was das Handwerk angeht, derzeit wieder auf einem recht guten Kurs sind. Also ich denke, das Bild verändert sich so langsam.
Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, Heiko.
Dankeschön.
Also ein großer Handwerksbetrieb, der über 1000 Schaltanlagen im Jahr produziert. Donnerwetter.
Ja, danke schön.
Ja, damit sind wir schon wieder am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, Heiko, an meinen Gesprächspartner. Das war sehr interessant, obwohl das Thema Strom für mich immer irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln bleiben wird. Ich weiß nur, dass er aus der Steckdose kommt. Vielen Dank auch an Sie, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann folgen Sie gerne uns auf Chefsachen in Ihrer Podcast-App. Neue Episoden erscheinen alle 4 Wochen auf GN Online und überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie gerne wieder rein bei Chefsachen und damit tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Masseling.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.